Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Und ich freue mich, dass Sie Fazit hören. Heute ist hier richtig Diskussion.
Nein, doch. Oh.
Polarisierung rund um ein Techno-Festival, Streit um die Limbach-Kommission, die sich um NS-Raubgut und ihre Restitution kümmert und Diskussion um die Wahlerfolge von rechten Parteien und was die Kulturszene damit zu tun hat. Darüber sprechen wir mit dem Schriftsteller Ingo Schulze und mit seiner deutsch-italienischen Schriftstellerkollegin Helena Janicek blicken wir quasi in die andere Richtung und sprechen über die italienische Kulturszene, genauer gesagt über SchriftstellerInnen, die sich gegen die rechte Kulturpolitik der Meloni-Regierung wenden, die auch das Programm auf der Frankfurter Buchmesse bestimmen möchte, wo Italien in diesem Jahr Gastland ist. Ich hätte gedacht, auf gegen die Mafia könnten sich in Italien alle politischen Lager einigen und auch auf den Autoren, dessen mutige Enthüllungen über die Mafia dafür gesorgt haben, dass er immer noch unter Polizeischutz steht, Roberto Saviano. Er sollte nicht dabei sein, wenn rund 100 AutorInnen auf der Frankfurter Buchmesse das Gastland Italien repräsentieren. Der Sonderbeauftragte für dieses Programm, Mario Mazza, vorgeschlagen von der rechten italienischen Regierung unter Giorgia Meloni, möchte aber Roberto Saviano nicht im italienischen Programm auf der Buchmesse mit dabei haben. Offizielle Begründung, damit andere Stimmen, deren Werke origineller seien, mehr Raum hätten. Das war vor einem Monat. Heute haben 34 italienische Autorinnen und Autoren unter anderem dagegen in einem offenen Brief an den Direktor der Frankfurter Buchmesse, an Jürgen Boos, und an den Präsidenten des italienischen Verlegerverbandes, Innocenzo Cipolletta, protestiert. Dieser Brief ist heute Mittag auf der Internetseite der italienischen Tageszeitung La Stampa veröffentlicht worden. Unterschrieben haben unter anderem Roberto Saviano, Dacia Maraini, Francesca Melandri und die deutsch-italienische Schriftstellerin Helena Janicek. Und mit ihr habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Guten Abend, Frau Janicek.
Guten Abend.
Haben Sie denn schon eine Antwort auf den offenen Brief?
Also es gibt eine Antwort, Verlegerverband. Die Buchwelt ist für alle und jeden offen und wir arbeiten gern zusammen und geben euch mehr Raum, den ihr euch wünscht. Und es ist einerseits natürlich erfreulich, andererseits geht es also nicht ein auf diese spezifischen Probleme, die eben im Fall Saviano so deutlich aufgetreten sind und die wir eigentlich auch vertiefen wollten, indem wir hinweisen auf andere Situationen im Umgang mit andersmeinenden, denkenden Stimmen von Kollegen und Kolleginnen, von Journalisten und Intellektuellen in diesem Land.
Warum sollte Roberto Saviano nicht kommen? Was sind die politischen Gründe dahinter?
Also ich meine, Roberto Saviano ist von der damals noch nicht Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wegen einer Aussage verklagt worden. Mit einer Verleugnungsklage wurde von Giorgia Meloni als Ministerpräsidentin eingereicht. Es geht um Äußerungen, die sehr harsch kritisieren, was eben diese rechten Politiker zum Teil machen. Und dieser Prozess ist durchgezogen worden, als Meloni schon Haupt der italienischen Regierung war, was ungewöhnlich ist. Ne? Weil es natürlich, ich meine, Roberto Saviano ist sicherlich der bekannteste, weltweit bekannteste Schriftsteller in Italien, aber er ist ein Schriftsteller, er ist nicht Politiker und er ist nicht ganz und gar nicht Regierungschef. Und in solchen Fällen normalerweise, es gibt einen Unterschied in der Machtposition und eine Verantwortung, eben diese einzusetzen.
Mhm. Im Wahlkampf vor den Parlamentswahlen 2022 hat ja Giorgia Meloni diese kulturelle Hegemonie der Linken kritisiert und auch eben gesagt, dass sie sich der entgegenstellen wolle. Sie haben jetzt gerade auch wieder ein Beispiel genannt. Wo tut sie das noch?
Ja, im öffentlichen Fernsehen bzw. in öffentlichen Medien, die immer mehr von der Regierung angenehmen Führungspersonen besetzt sind, in allen möglichen Bereichen, auch der Kultur. Das kann man natürlich mit Büchern und Schreibenden nicht so direkt machen, weil Bücher von Verlagen verlegt und vertrieben werden, die einfach wirtschaftliche Autonomie einfach nach wie vor haben. Aber wo eben sich die Politik mit einmischen kann, das tut sie das.
Was wünschen Sie sich denn von der Frankfurter Buchmesse in diesem Fall?
Ja, also ich würde mir wünschen, es gäbe eben einen Raum, in dem wir diese Erfahrungen vortragen können, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es leider Gottes so ein Fall ist, wo eben die Entwicklung in Italien, die ja zum Teil auch nicht unähnlich ist zur Entwicklung in anderen europäischen Ländern, die jetzt also bis vor kurzem hauptsächlich osteuropäische Länder waren, auch woanders irgendwie sich abzeichnen kann in Zukunft. Weil eben dieses Programm, eine kulturelle Hegemonie herzustellen, wahrscheinlich eben mit zu dieser neuen Rechten gehört. Es ist eine relativ neue, relativ ungewohnte Situation. In Italien hat es immer irgendwie Einfluss gegeben der Politik auf gewisse Räume, aber nicht auf diese Art und Weise. Und deswegen sind wir, die wir im Großen und Ganzen eben in einer gewissen Weise auch weniger betroffen sind direkt in unserer, sagen wir mal, hauptsächlichen Tätigkeit als Schriftsteller, weil eben Verlage da einen Freiraum haben. Also da bestimmt Qualität und Markt einfach die Auswahl. Ist es für uns einfach eine ungewohnte Situation gewesen. Und was eben jetzt das Neue ist, von dem wir also nicht genau wissen, welche Wege das nehmen wird, ist eben, dass wir uns miteinander auf einer relativ breiten Basis und auch breiter als jetzt die Unterschriften bei diesem offenen Brief sind, ausgetauscht haben, wobei eben dieser erste Austausch nur die Autoren und Autorinnen betraf, die eben da eingeladen sind in Frankfurt. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich in dem Fall irgendwie was Neues. Und ich finde es auch wirklich gut, dass diese Initiative diese verschiedenen Entscheidungen auffängt, indem sie eben jedem die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, das ist aber jetzt eine Grundlage, mit der wir irgendwie alle einverstanden sind. Abgesehen davon, ob jetzt jemand meint, es sei besser, wichtiger, nach Frankfurt zu fahren oder nicht.
Mhm. Also es ist ein vielstimmiger Chor der Entscheidungen. Was für ein Echo hat diese Autorinnenallianz denn in Italien?
Ja, es wurde heute publik und welche Reaktionen noch darauf folgen werden, warten wir es ab. Also ich kann mir vorstellen, dass es da zu Attacken, zu Sarkasmus, auch zu einer ganz bestimmten Art des diskreditierenden Sarkasmus von Seiten der rechten Organe kommen wird, beziehungsweise dass eben in manchen Kontexten von dieser Initiative nicht gesprochen werden wird. Je mehr diese Themen auf den Tisch kommen, also auch jenseits dieses Landes, desto mehr freue ich mich darüber.
Dann wünsche ich Ihnen viel Energie für die Auseinandersetzung und gute Reise nach Frankfurt.
Vielen, vielen Dank.
Danke.
Einen schönen Tag.
Ja, gleichfalls. Ja, tschüss.
Tschüss.
Die Wahlefolge der Rechten, das haben auch Künstlerinnen und Kulturschaffende möglich gemacht, findet Olaf Zimmermann, Vorsitzender des Deutschen Kulturrates, in einem vorab veröffentlichten Vorwort der Zeitung des Deutschen Kulturrates. Olaf Zimmermann findet in dem Text, dass die Schuld für gesellschaftliche Missstände zu oft den Einzelnen überantwortet werde, statt dass zum Beispiel die Klassengesellschaft in Frage gestellt wird. Er spricht von der Entpolitisierung der Kulturbereiche. Und der Kulturbereich, beklagt Olaf Zimmermann, der ziehe sich zu oft in Nischen der Selbstbeschäftigung zurück und die meisten Kulturorte seien Tempel für Hochgebildete. Dafür wird Olaf Zimmermann heute in der Süddeutschen Zeitung kritisiert, weil er seine eigene Rolle als von der Bundespolitik geförderter Dachverband mal erstmal selbst klären sollte. Wir möchten jetzt mit einem Kulturproduzenten über die Mitschuld an rechten Wahlerfolgen sprechen, und zwar mit dem Schriftsteller Ingo Schulze. Er hat gerade in seinem Buch Zu Gast im Westen das Ruhrgebiet erkundet, und zwar von der Grundschule bis zum ehemaligen Polizeipräsidenten und da auch demokratiekritische Betrachtung angestellt. Schönen guten Abend, Ingo Schulze.
Guten Abend.
Wie haben Sie denn zum Wahlerfolg der AfD beigetragen?
Ich glaube, dass Olaf Zimmermann das jetzt eben gerade nicht so persönlich gemeint hat, sondern einfach die Frage ist durchaus, dass sich das jeder kritisch stellen sollte. Als Bürger dieses Landes fühlt man sich natürlich mitverantwortlich. Wobei die Frage für mich gar nicht so ist, was hat es mit diesem Wahlerfolg der sogenannten Rechten zu tun, sondern ich meine, die haben ja noch zum Glück nicht mitregiert in diesem Land. Und wir sollten uns lieber fragen, wie ist es zu diesem Zustand in unserem Land Land gekommen. Und das ist eine Frage, die sich an jeden richtet, ob das nun jemand ist, der Bücher schreibt oder Brötchen bäckt oder was auch immer macht.
Nehmen Sie denn die Kultur gerade als entpolitisiert wahr? Oder ist es nicht eher andersrum, dass Ästhetik hinter politischen und aktivistischen Anliegen und Programmen eigentlich eher zurücktritt?
Ja, das ist immer so die Frage, was man als politisiert betrachtet. Ich denke, dass, ob das jetzt Literatur ist oder Theater, oder das ist ja immer mit einer Vergegenwärtigung von räumlich und zeitlich zu tun hat und dass man als Leser, Zuschauer oder Betrachter ja auch immer sofort merkt, wenn in der Kunst, in der Literatur etwas fehlt. Das merkt man, glaube ich, sehr schnell und da gehört das Politische hinein. Ich glaube, dass, das ist jetzt so eine Deutung, ich weiß es nicht, aber das ist eigentlich Olaf Zimmermann darum ging, vielleicht zu sagen, dass wir etwas grundsätzlicher werden müssen. Und für mich wäre eben auch so die Frage, dass Kunst, Kultur, Literatur ja auch etwas ist, was auch immer die Suche nach dem eigenen blinden Fleck ist. Also, dass man sich selbst als erstes eigentlich auch zu befragen hat.
Von Metabetrachtungen zu Kulturrealpolitik. Wenn die AfD auf der kommunalen oder Landesebene irgendwo regieren oder mitregieren würde, würde die Kulturpolitik wohl eine andere werden. Wie sollen sich Kulturinstitutionen angesichts dieser möglichen Entwicklung verhalten?
Naja, man soll versuchen, jeder Einzelne, aber das ist für mich nicht nur eine Frage von Künstlern, wie man darauf hinwirkt, dass es sozusagen ein gutes Gemeinwesen gibt. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass man bestimmte Positionen immer wieder wiederholt, dass man etwas verkündet, sondern dass man versucht, wirklich ein ganz grundsätzliches Gespräch, also natürlich auch im literarischen Sinne, also wenn ich einen Roman schreibe, versuche ich natürlich, meine Leserinnen und Leser auch mit zu Gesprächspartnern zu machen. Und das macht man aber nicht, indem man jetzt nach der Lesung irgendwie mit ihnen spricht, sondern indem ich natürlich auch meine eigenen Ansichten oder die des Erzählers durchaus auch so in Frage stelle, dass wer das liest, sich eigentlich auch die ganzen eigenen Erfahrungen mobilisieren muss, um sich zu fragen, was ist denn da dran? Und ich denke, so ein Gespräch, sei es jetzt in der Literatur, in der Kunst oder sei es auch überhaupt Diskussionen, sind doch Dinge, die man aus einem bestimmten Rahmen dann in die Gesellschaft auch versuchen tragen muss. Also jetzt nicht irgendwelche Positionen zu verkünden, sondern eigentlich die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Also einen Raum, einen angstfreien Raum zu eröffnen, in dem man sich austauschen kann. Und ich finde eben, dass die Krisen der letzten Jahre, das ist jetzt, man kann sehr weit zurückgehen, aber man kann 2008 anfangen mit der Finanzkrise oder 2015 mit der Zuwanderung oder dann Corona oder jetzt die Kriege, also Ukraine-Krieg, Krieg in Gaza. Wie verhält man sich dazu? Das sind natürlich so Dinge, die eine ganze Gesellschaft betreffen, wo eben auch die Künstlerinnen, Schriftsteller dazu beitragen müssen, wie man darüber spricht. Und da geht es wirklich um auch Lösungen. Da kann man jetzt alle das einzeln durchbuchstabieren. Aber ich finde natürlich auch, dass es im Beispiel, wenn man jetzt die Kriege nimmt, Ukraine, dass man sagt, natürlich, wir unterstützen die Ukraine, aber wie soll denn dieser Krieg mal aufhören? Also gibt es da eine sogenannte Exit-Strategie? Und diese Fragen, glaube ich, also wenn so eine Frage beantwortet wäre, wäre meiner Ansicht nach die AfD schon sehr geschwächt.
Vielen Dank, Ingo Schulze, mit einer Reaktion auf den Vorwurf des Vorsitzenden des Deutschen Kulturrates, dass der Kulturbereich entpolitisiert ist. Danke.
Danke, tschüss.
Eine Exit-Strategie im Gaza-Krieg ist zwar vielleicht in Sicht, es wurden und werden Waffenstillstand und Friedensszenarien diskutiert, aber wirklich realistisch scheinen sie nicht. Der Konflikt zwischen der pro-israelischen und pro-palästinensischen Seite, der ist auch in Deutschland spürbar, gerade auch in der Kulturszene, auch auf dem Fusion Festival. Das gibt es schon seit 30 Jahren, da wird elektronische Musik gefeiert, aber in Workshops und Diskussionsrunden auch über den Nahostkonflikt diskutiert. Wurde es auch in diesem Jahr schon vor Beginn, denn im Februar hatte das Leitungskollektiv des Festivals ein Statement zum Krieg in Gaza veröffentlicht. Das haben pro-palästinensische Gruppen kritisiert. Die Folge war ein Boykottaufruf. Und dann hat das Festival ein neues Statement veröffentlicht, das von KritikerInnen jetzt als anti-israelisch oder sogar antisemitisch eingestuft wird. Christian Berndt über ein Festival, das vom Ort des Diskurses zum Ort der politischen Spaltung geworden ist.
Letztes Jahr haben 70.000 Menschen auf der Fusion gefeiert, aber das Festival ist nicht nur ein Ort zum Spaß haben. Ja, für mich ist es ein sehr bedeutender Raum, auf jeden Fall schon lange, nicht nur, weil ich sehr viele Erinnerungen damit verbinde. Vor allem ist es einer der linken Orte für mich gewesen, wo gewisse Formen von Feierkultur gelebt wurde, wie ich sie sonst nirgends gefunden habe. Ja, auch ein wichtiger Ort, wo Menschen sich vergesellschaften, wo linke Strukturen ihr Zuhause finden oder zusammenkommen mal.
Die Fusion ist für Modi, Rani und Rosa, die in dem Kreuzberger Café zum Interview erscheinen, ein Ort der Debatte. Es gibt dort politische Workshops. Modi und Rani kennen die Fusion seit vielen Jahren und arbeiten dort. Rosa wollte dieses Jahr auflegen.
Ich bin mit meinem Kollegen als DJ gebucht gewesen. Wir haben aber jetzt gestern abgesagt.
Modi, Rani und Rosa heißen eigentlich anders, wollen aber ihre Namen nicht nennen. Sie gehören zu Fusionistas gegen Antisemitismus, die auf Instagram aktive Gruppe von Mitarbeitern und Künstlerinnen aus dem Umfeld der Fusion kritisiert den Umgang des Festivals mit dem Thema Nahostkrieg. Im Februar hatte das Fusion-Leitungskollektiv rote Linien für das Festival erklärt. Wer das Existenzrecht Israels leugnet, habe auf der Fusion nichts verloren und die Parole From the River to the Sea sei unerwünscht. Am 20. Mai allerdings folgte ein sogenannter Nachschlag. Dort hieß es, dass die Fusion das Existenzrecht Israels zuvor als unverhandelbar bezeichnet habe, sei plakativ aus deutscher Perspektive formuliert worden. Man müsse respektieren, dass für viele Palästinenser die Anerkennung eines, so heißt es, nationalistischen israelischen Staates problematisch sei. Gegen dieses Statement wendet sich die Gruppe Fusionistas gegen Antisemitismus.
Ich persönlich kritisiere daran, dass sie die roten Linien, die sie im Februar eigentlich ganz okay formuliert hatten, wo man aber auch schon gemerkt hat, dass da sehr große interne Konflikte vielleicht auch zu schaukeln sind, dass sie diese roten Linien vom Februar insofern ausgehebelt haben, als dass Solidarität für Perspektiven ausgesprochen wird, die das Existenzrecht Israels, und so muss man es lesen, infrage stellen oder ihnen das sogar absprechen.
Modi sieht das neue Statement als Einknicken vor einem Boykottaufruf gegen das Festival. Den hatte die Gruppe Palästina spricht angesichts der Haltung des Festivals zu Israel veröffentlicht. Eine Gruppe, die den 7. Oktober als revolutionären Tag bezeichnet hat, auf den man stolz sein könne. Das Festival bestreitet einen Zusammenhang zwischen dem neuen Statement und dem Boykottaufruf. Zum Interview war niemand vom Leitungskollektiv des Festivals bereit. Als der sogenannte Nachschlag veröffentlicht wurde, reagierte Rosa, die auch Mitglied der Gruppe Punks Against Antisemitism ist, sofort.
Es ist mir so ein bisschen der Kopf geplatzt, als dieses Statement online gegangen ist. Und dann habe ich quasi auf Instagram eigentlich jetzt so als Privatperson was dazu geschrieben. Und dankbarerweise haben sich dann einfach noch Leute dazu gefunden und darüber kam dann diese Gruppe zustande.
Mittlerweile hat die Gruppe mehr als 1400 Unterzeichner. Eine Bookerin, die Bands auf der Fusion bucht und ebenfalls ihren Namen nicht sagen will, hat das Statement der Festivalleitung nicht überrascht.
Weil in der Vergangenheit schon häufig nicht eingeschritten wurde, wenn jüdische KünstlerInnen aufgetreten sind und die gestört wurden von pro-palästinensischen Gruppen beispielsweise.
Die Furcht, anti-israelischen und auch antisemitischen Aktivisten entgegenzutreten, meint Rani, ist ein allgemeines Problem der Clubkultur. Dafür sei auch die internationale Kampagne zum vollständigen Boykott Israels, BDS, mitverantwortlich.
Ich arbeite halt auch in Clubs und ich würde sagen, dass halt einfach genau diese Szene schon seit Jahren richtig heftig unter Druck gesetzt wird von so BDS und solchen Leuten.
Der Berliner Club About Blank zum Beispiel wurde mit dem roten Dreieck der Hamas besprüht und damals als feindlich markiert, weil sich der Club öffentlich gegen Antisemitismus positioniert. Solche Erfahrungen hat auch die Punkband Schäden gemacht.
Wir haben im November auf einer Veranstaltung gespielt in der Casa in Hellersdorf. Das war eine Podiumsdiskussion zum Thema Antisemitismus im Punk und Hardcore. Das war ja nicht mal eine Veranstaltung zum Nahostkonflikt. Das war einfach eine Veranstaltung über Antisemitismus in der eigenen Subkultur. Und das hat aber schon ausgereicht, dass uns vorgeworfen wurde, das wären White Supremacist-Positionen, wenn man über Antisemitismus im Punk redet.
Zur Fusion fährt die Band mit gemischten Gefühlen, ebenso wie Modi und Rani. Man befürchtet einiges.
Es hängt ein Plakat auf dem Gelände. Da steht von der Müritz an die Spree, Palästina will be free.
Also nicht nur eins, sondern sehr viele.
Man kann diesen Satz auch als Drohung für die israelischen und jüdischen Teilnehmer des Festivals verstehen. Die Festivalleitung hat mit ihrem Statement, in dem das Bestehen auf dem Existenzrecht Israels zur deutschen Befindlichkeit erklärt wird, die Tür für besorgniserregende Verlautbarungen wie diese jedenfalls weit geöffnet.
Christian Berndt über die Diskussion auf dem Fusion Festival und Position zum Nahostkonflikt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Daniel Marschke.
Künstliche Intelligenz wird viele Lebensbereiche verändern. Auch die Kunst wird betroffen sein. Das geht aus einer Studie im Auftrag der Stiftung Kunstfonds und der Initiative Urheberrecht hervor. Dazu wurden 3000 Kunstschaffende aus allen künstlerischen Bereichen befragt. Mehr als die Hälfte von ihnen befürchtet, dass künstliche Intelligenz zum Wegfall von Einnahmequellen führen und ihre Lebensgrundlagen gefährden könnte. Das sagte Karin Lingel, Geschäftsführerin der Stiftung Kunstfonds im Deutschlandfunk Kultur.
Wenn es eine Entwertung der Kunst gibt, haben KünstlerInnen weniger Einkommen. Prognostiziert ist tatsächlich in den nächsten 4 Jahren ein Verlust von 10%, was erstmal nicht viel klingt, aber das Durchschnittseinkommen der bildenden KünstlerInnen ist ja heute schon am Existenzminimum. Und da sind 10% natürlich dramatisch und gewaltig viel.
Aber auch Positives wird bei der neuen Technik gesehen. 43% der Befragten nennen neue Stile und Techniken als größte Chance beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. Gleich mit ihrem Debütroman »Der Gott der kleinen Dinge« hatte die indische Schriftstellerin Arundhati Roy den Booker Prize, den wichtigsten britischen Literaturpreis, gewonnen. In ihrem Heimatland wird derzeit eine 14 Jahre alte Strafanzeige gegen sie wieder aufgenommen. Bei einer Veranstaltung 2010 soll sie gesagt haben, Kaschmir sei nie ein fester Bestandteil Indiens gewesen. Deshalb drohen ihr eine Anzeige nach dem Antiterrorgesetz und bei einer Verurteilung auch eine Haftstrafe. Mehr als 200 indische Akademiker, Aktivisten und Journalisten haben daher einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie fordern, die Anzeige gegen Arundhati Roy fallen zu lassen. Jeder in Indien müsse die Möglichkeit haben, sich frei und furchtlos zu jedem Thema äußern zu können, heißt es weiter. Der Pianist Lang Lang wird mit einem Opus Klassik in der Kategorie Instrumentalist des Jahres geehrt, und zwar für das Anfang März erschienene Album Saint-Saëns. In derselben Kategorie erhalten die Violinistin Isabelle Faust und der Cellist Gauthier Capuçon einen Opus Klassik. Der Finne Klaus Mäkelä konnte sich in der Kategorie Dirigent des Jahres durchsetzen. Konstantin Krimmel wird zum Sänger, die österreichische Sopranistin Anna Prohaska zur Sängerin des Jahres gekürt. Das sei eine gute Wahl, sagte der Musikjournalist Uwe Friedrich im Deutschlandfunk Kultur.
Bei Anna Prohaska muss man auch sagen, sie wird natürlich auch und zu einem riesigen Teil für ihre programmatische Arbeit ausgezeichnet. Das ist ein gutes Zeichen, dass eben nicht irgendein schön gesungenes Arienalbum auf dem ersten Platz ist, sondern dass Anna Prohaska für das geehrt wird, was sie seit Jahren macht, nämlich extrem kluge Konzert- und Plattenprogramme.
In Italien hat der frühere Offiziendirektor Eike Schmidt die Stichwahl für das Bürgermeisteramt von Florenz verloren. Der gebürtige Deutsche erhielt nach Angaben der Wahlbehörde 39,4% der Stimmen. Auf die Sozialdemokratin Sara Funaro entfielen 60,6%. Damit wird die Hauptstadt der Region Toskana erstmals von einer Frau geführt. Schmidt war von der rechten Partei Fratelli d'Italia, von Ministerpräsidentin Meloni und deren Koalitionspartnern unterstützt worden.
Wenn eine Privatperson oder ein Museum Kunst besitzt, die nur in deren Besitz gelangen konnte, weil die ursprünglichen Besitzer, Jüdinnen oder Juden zum Beispiel, von den Nationalsozialisten verfolgt worden waren, und wenn die ursprünglichen Besitzer oder deren Nachfahren sagen, das gehört eigentlich uns, und sich beide Parteien im Streit darüber nicht einigen können, dann konnten diese beiden Seiten zusammen bisher die beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe des NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz, anrufen. Damit diese Kommission dann, besetzt mit Menschen mit juristischem, ethischem, kulturellen und historischem Sachverstand, eine Empfehlung abgeben konnte. Jetzt soll diese Kommission, die nach ihrer ersten Vorsitzenden Jutta Limbach auch Limbach-Kommission heißt, aufgelöst und durch ein Schiedsgericht ersetzt werden. Obwohl im Koalitionsvertrag der Regierungsampel noch eine Stärkung dieser Limbach-Kommission versprochen worden war. Darüber spreche ich mit dem aktuellen Vorsitzenden dieser Kommission, mit Hans-Jürgen Papier, den Sie auch als ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts kennen. Herr Papier, da ist ja die Rede von einem Treffen im Kanzleramt, bei dem die Kulturstaatsministerin Claudia Roth der Kommission diese Entscheidung mitgeteilt hat. Sind Sie vorher in diesen Entscheidungsprozess einbezogen worden?
Nein, einbezogen waren wir in keiner Weise, aber wir waren informiert, dass dies beschlossen sei, und zwar über die allgemeinen Medien. Es ist ja, wenn ich recht erinnere, eine Verlautbarung oder eine Presseerklärung rausgegangen vom Bund, den Bundesländern und den kommunalen Spitzenverbänden, dass man sich also für eine Schiedsgerichtsbarkeit entschieden habe und damit eben für die Auflösung der beratenden Kommission. Mhm. Überrascht waren wir also nicht, aber nach wie vor irritiert.
Wie oft ist denn die Limbach-Kommission angerufen worden und wie oft konnten Sie mit Ihrer Empfehlung einen Streitfall lösen? Da kursiert die Zahl 24. Stimmt die?
Ja, die ist jetzt nicht mehr ganz aktuell. Wir haben jetzt gerade in letzter Zeit doch wieder einige Eingänge gehabt, was eben darauf beruht, dass bisher die einvernehmliche Anrufung erforderlich war. Die Kommission hat also keine Verfahren irgendwie liegen lassen, hat also säumig gehandelt, sondern es waren in dieser Zeit nicht mehr Eingänge zu verzeichnen. Mhm. Das beruht natürlich auf diesem Prinzip des beiderseitigen Anrufens.
Also nur beide Streitparteien können zusammen sagen, hier Limbach-Kommission, ja, bitte ja, beraten ja. Sie uns.
Die Kommission war bisher ein Instrument der Mediation, nicht? Basierend auf dem Aspekt der Freiwilligkeit, und zwar auf beiden Seiten. Es ist noch ein weiteres Manko zu verzeichnen, dass Kulturgüter, die im Verdacht stehen, aus einer NS-bedingten Verfolgung Eigentümer oder Besitzer gewechselt zu haben, dass bisher eben nur also die öffentliche Hand gewissermaßen nicht, beteiligt sein konnte an diesem Verfahren wegen des beidseitigen Einvernehmens. Die privaten jetzigen Eigentümer oder Besitzer, sei es nun private Einrichtungen, sei es private Sammler oder Galerien, die waren von uns überhaupt nicht erfasst, weil die natürlich dann auch nicht bereit gewesen wären, nicht, sich einem solchen Mediationsverfahren zu unterziehen. Das deutsche Regelungssystem beruhte ja nicht auf einer gesetzlichen Regelung, sondern es waren eben so, ich sag mal, politisch-moralische Selbstverpflichtungen der öffentlichen Hand. Ne?
Also das hatten Sie ja selbst auch schon immer kritisiert an der Limbach-Kommission, also dass sie nicht nur von einer Seite angerufen werden kann und auch, dass die Empfehlungen keine rechtlichen Bindungen haben. Jetzt soll ein Schiedsgericht eingerichtet werden. Wird das denn die gerade diskutierten Probleme lösen können?
Man arbeitet jetzt wieder nach wie vor mit diesem System des Soft Law, also der administrativen Vereinbarung unterhalb einer gesetzlichen Verbindlichkeit. Und auf diese Weise will man nun jetzt ein Schiedsgericht einrichten. Ich kann nur sagen, wenn man eine gesetzliche Regelung getroffen hätte oder die planen würde, dann könnte man das, nämlich das Ziel der einseitigen Anrufbarkeit und der Verbindlichkeit der Entscheidung, ja auch auf der Basis der Existenz und des Ausbaus der beratenden Kommission machen. Nicht? Dazu bedürfte man nicht eines solchen Sprungs ins Dunkle, sage ich mal, nicht? Mit der Schaffung einer neuen Institution, die ja erstmal aufgebaut werden muss. Das erfordert personelle Ressourcen, das erfordert finanzielle Ressourcen, das ist ein Zeitaufwand auch, der nötig ist, und in der Phase werden eben solche Restitutionsverfahren im Grunde dann nicht mehr betrieben. Die ruhen dann erstmal eine Weile.
Aber das Problem der einseitigen Anrufbarkeit,
der öffentliche Träger, muss sich auch einem solchen Schiedsgerichtsverfahren unterwerfen. Das will man wohl offenbar durch ein Verwaltungsabkommen, will man das erreichen, dass also die Institutionen des Bundes, der Länder und der Kommunen sich zu einem solchen Schiedsgerichtsverfahren verpflichten. Aber eben auch, ja, wieder, ich sage es mal so, politisch-moralisch. Nicht? Also das bringt in meinen Augen nicht viel Fortschritt im Verhältnis zur Existenz einer beratenden Kommission. Mhm. Man hätte nur die beratende Kommission auch umwandeln müssen von einer beratenden in eine entscheidende Kommission. Nicht? Ich meine, wenn ich also das offen sagen darf, ich meine, dass das der Preis war, den der Bund für die Durchsetzung der einseitigen Anrufbarkeit den Ländern gewissermaßen zahlen musste. Die Mehrheit der Länder waren offenbar nur bereit, der einseitigen Anrufung zuzustimmen, wenn die Kommission aufgelöst wird. Sie galt in den Augen so mancher Länder als zu restitutionsfreudig. Meine Einschätzung ist, dass man meint oder hofft, mit einem Schiedsgericht eine etwas länderfreundlichere Praxis entwickeln zu können.
Zu wann hören Sie denn jetzt auf mit der Kommission?
Ja, das wissen wir nicht, das wissen wir nicht. Das ist ja noch offen, wie man hört, wird das also alles noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Nicht? Also wie gesagt, wir sind da gar nicht beteiligt an dem Prozess. Man hat uns nur informiert und man hat uns unterrichtet, dass da Arbeitsgruppen an der Lösung arbeiten. Im Augenblick ist es natürlich auch für mich schwierig, etwas zu dieser Schiedsgerichtsbarkeitslösung im Detail zu sagen, weil noch kein ausformuliertes Konzept vorliegt. Warum das so schnell geht, ja, es war natürlich ein gewisser politischer Druck, der ja auch im Grunde von der Kommission selber ausgelöst wurde, ein Druck, unsere Verfahren, unsere Restitutionsverfahren in Sachen NS-Raubkunst zu verbessern. Nicht? Letztes Jahr, anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums, haben wir eine Deckschrift herausgegeben, ein Memorandum, in dem wir eine eindeutige, rechtssichere, normative Regelung in Form eines Restitutionsgesetzes gefordert haben. Nicht? Und die Politik sah sich oder sieht sich offenbar, insbesondere die des Bundes, irgendwie in einer Bringschuld.
Nach dem, was Sie sagen, hört man so ein bisschen heraus, dass der Bund sich vielleicht auch gescheut hat, ein Restitutionsgesetz zu entwerfen. Warum könnte das sein?
Naja, da wurde uns gesagt, das würde zu lange dauern, wäre ein zu großer Aufwand. Und ja, es ist sicherlich etwas komplizierter als solche Lösung, wie jetzt im Grunde dann angestrebt wird.
Jetzt hatte ja die Kulturstaatsministerin ja auch die Erinnerungskultur reformieren wollen und dafür Vorschläge gemacht. Sehen Sie jetzt diese Auflösung der Kommission irgendwie auch in diesem Zusammenhang? Und wie wirkt das nach außen oder auch womöglich international, wie Deutschland mit der NS-Vergangenheit und der Aufarbeitung umgeht?
Ich fürchte, dass das kein positives Zeichen setzen wird.
Hans-Jürgen Papp hier über die geplante Auflösung oder Umwandlung der Limbach-Kommission in ein Schiedsgericht. Von Falcon Crest bis Denver Clan waren Familien schon immer ein beliebtes Thema für Filme und für Serien. Aber wie wird man zur Familie? Wie verhält man sich als Eltern? Was macht man, wenn es mit dem Kinderwunsch nicht klappt? Das ist das Thema in neuen modernen Serien, und zwar in zweien. Die belgische Produktion The Club und Barcelona for Beginners aus Spanien. Beide Serien gibt's zu sehen in der ARD-Mediathek. Simone Schlosser hat sie angeguckt und stellt sie vor.
Je nachdem, in welcher Social-Media-Bubble man ist, hat man das Gefühl, dass es unter Müttern und zum Teil auch Vätern kein Thema mehr gibt, über das nicht offen gesprochen wird. Angefangen mit Milchstau und Wochenfluss, über Hospital-Fantasy bis hin zu der Frage, wie lange hat das bei euch gedauert, bis ihr schwanger wurdet und wie teuer ist eine künstliche Befruchtung? Dass diese Offenheit nicht selbstverständlich ist, merkt man erst, wenn man diese Bubble der urbanen Millennials verlässt. Und allein das ist schon ein Verdienst der belgischen Serie The Club. Denn die spielt ausnahmsweise mal nicht im hippen Berlin bzw. Brüssel, sondern irgendwo zwischen Eindhoven und Antwerpen. Und es geht um drei Paare mit Kinderwunsch, die sich in einer Reproduktionsklinik kennenlernen. Wobei sie damit nicht so offen umgehen, wie man das von Social Media kennt.
Hört mal, unsere Freunde, die wissen alle nichts von dieser In-vitro-Sache.
Die wissen nichts? Ja.
Wie dem auch sei. Ich dachte, wir sagen, wir kennen uns von einem Hobby.
Okay, und was für ein Hobby?
Bogenschießen oder so.
Natürlich kommt Bogenschießen nicht von ungefähr. Es ist gewissermaßen die Metapher der Serie. Wobei die daraus kein plumpes Zielschießen macht, bei dem am Ende alle ein Baby im Arm halten, sondern sie erzählt aufrichtig und empathisch, wie stark ein unerfüllter Kinderwunsch den Alltag bestimmen kann und vor welche Belastungsproben er eine Partnerschaft stellt. Ganz egal, ob man Anfang 20 oder Ende 30 ist und bei wem von beiden die Ursache liegt. Sei es, dass sie vorzeitig in den Wechseljahren steckt, wie bei Charlie und Siggi, die sich eigentlich gerade erst kennengelernt haben, oder sein Sperma zu schlecht ist, wie bei Bert und Kirsty, oder eine nicht kann und die andere nicht will, wie bei den beiden Frauen Ellen und Ellen.
Ich habe bestimmt tausendmal darüber nachgedacht, wie sich das wohl anfühlt, schwanger zu sein und die Entbindung und so.
Ich habe mich schon im Internet nach Klamotten umgesehen für das Baby.
Oh.
Bei uns hat es noch gar nicht geklappt und trotzdem hatte ich jedes Mal das Gefühl, dass dieses Baby irgendwie, dass es echt war.
Ja, wie geht man damit um?
Es ist der große Verdienst dieser Serie, dass sie es einerseits schafft, diese vielen modernen Perspektiven aufzuzeigen und nebenbei noch Fragen zu verhandeln wie Männlichkeit und Geschlechteridentität, dabei aber nie konstruiert oder aufgesetzt wirkt. Eine Serie, wie sie selten geworden ist, die ihre Figuren ernst nimmt und die sich nicht hinter Comedy versteckt. Wobei es natürlich auch lustige Momente gibt. Eine Mischung aus Galgenhumor und Situationskomik, in der man zudem noch etwas lernen kann, über Masturbatorien zum Beispiel und In-vitro-Schick. Und irgendwann in den 8 Folgen geht es tatsächlich einmal zum Bogenschießen. Und man wünscht sich für die Paare, dass es am Ende klappen wird. Aber das wäre dann eine andere Serie und die ist es zum Glück nicht geworden. Damit zu einer Serie, die quasi dort weitermacht, wo The Club aufhört. Zumindest für einige der Figuren. Wie sieht das Leben aus, wenn das Kind erstmal da ist? Darum geht es in Barcelona for Beginners. Eine, wie es in der Ankündigung heißt, bittersüße Komödie über Helikoptereltern. Wobei man sich davon nicht abschrecken lassen sollte. In ihren schlechtesten Momenten ist die Serie zwar genau das, aber dazwischen erzählt sie auch viel Wahres über das Leben mit Kindern und wie es die Eltern immer wieder vor Herausforderungen stellt. Es ist eine Geschichte, die im Grunde überall spielen könnte. In diesem Fall ist es Barcelona oder vielmehr ein Hügel hinter der Stadt, wo die Mieten gerade noch bezahlbar sind und Wildschweine die Mülltonnen plündern.
Ich will wieder in unser altes Zuhause.
Weißt du, was für ein Glück wir haben, Lia? Sieh doch mal, wir wohnten vorher mitten in der Stadt. Den ganzen Tag schlechte Luft und Lärm um uns herum. Und jetzt das.
Du, ich hasse dich, Mama.
Süße.
Die Serie spielt mit den Klischees moderner Elternschaft. Er steht beim Kinderarzt und weiß nicht, wo die Gesundheitskarte ist. Sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie schon wieder arbeitet. Das ist unterhaltsam anzuschauen, bleibt aber zu oft zu oberflächlich. Mariana und Samuel sind ein Paar, wie man es erwartet. Geplagt von Mental Load und unerfüllten Bedürfnissen und unfähig, miteinander zu kommunizieren. Zusammen mit anderen Eltern haben sie eine Selbsthilfegruppe gegründet, in der sie einander ihr Leid klagen und neidisch auf die schwedische Nachbarin mit ihrem Lastenrad blicken. Bis in ihrer Nachbarschaft tatsächlich ein Unglück geschieht. In der Folge jongliert die Serie zwischen Drama und Comedy, wobei ihr genau das fehlt, was die Eltern suchen. Ein Blick für die Bedürfnisse ihrer Kinder, beziehungsweise in diesem Fall ihrer Figuren.
Simone Schlosser über die Serien Barcelona für Anfänger und The Club. Mit Literatur. Und der Literaturszene haben wir begonnen. Mit Literatur schicken wir sie aus dieser Sendung raus. Oder genauer gesagt Florian Werner in der Kulturpresseschau.
Bei einem Atomendlager oder Tesla-Werk reden alle darüber. Doch welche Standortfaktoren eine Stadt zum Austragungsort eines Romans prädestinieren, darüber macht man sich selten Gedanken. Vor allem, wenn es um Hannover geht. Mit dieser These eröffnet Maximilian Mengeringhaus im Berliner Tagesspiegel seine Rezension von Jakob Noltes neuem Roman »Die Frau mit den 4 Armen«. Nolte habe sich nun erstmals auf seine Wurzeln in der Region Hannover besonnen und einen Regionalkrimi geschrieben, »Niedersachsen Noir«. Es geht um eine Serienkillerin und es geht um Maskulizid, also Morde an Männern, die, Zitat, »ihre lächerlichen Leben wenigstens für ein Abenteuer lang abstreifen wollen«. Die Jungs sind unschuldige Produkte ihrer Herkunft. Hannover liegt immerhin in Deutschland. Reicht das, um den Tod zu verdienen? Das fragt sich Maximilian Mengeringhaus zu Recht. Der Rezensent tritt eigenen Angaben zufolge verwirrter aus dem Buch heraus, als er hineingesogen wurde. Weshalb auch wir uns an dieser Stelle verabschieden und Richtung Dresden abbiegen. Die Stadt dient nämlich, wieder einmal, als Austragungsort eines Romans von Uwe Tellkamp. Wobei es den Roman streng genommen noch nicht gibt, aber immerhin einen Vorabdruck von 6 Seiten, der soeben in der Zeitschrift Tumult erschienen ist. Mark Reichwein mutmaßt in der Welt, dass es sich hierbei wohl eher um Restmasse aus dem letzten Tellkamp-Roman »Der Schlaf in den Uhren« handle, welcher wiederum eine Fortsetzung des Romans »Der Turm« war. Dass der neue Tellkamp-Roman bald erscheint, ist eher unwahrscheinlich, meint Reichwein. Und die Autorangabe in Tumult lässt wissen, dass dieser Großschriftsteller ohnehin nur in Großzeiträumen zu begreifen ist. Mit einem Ausschnitt aus Der Schlaf in den Uhren, Berlin 2022, gewann er bereits 2004 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Den 900-seitigen Schlaf in den Uhren merkte man die schwere Geburt noch bei der Lektüre an. Insofern darf man skeptisch gespannt bleiben auf den Turm Teil 3. Marc Reichwein in der Welt. Ungebrochen begeistert zeigt sich hingegen sein Kollege Jakob Heiner über eine Inszenierung von Bertolt Brechts und Kurt Weils Drei-Groschen-Oper in der Berliner Justizvollzugsanstalt Tegel. Die Aufführung des Gefangenentheaters Aufbruch sei die unglaublichste Show, die derzeit in Berlin zu sehen ist, schreibt Heiner. Und schwärmt, so eine raue Schönheit wie in der JVA Tegel hat man nie gesehen. Der spezielle Charme des Gefangenenensembles rührt daher, dass die Darsteller gerade für ein Stück wie die Drei-Groschen-Oper etwas mitbringen, was man Erfahrungshintergrund oder Milieukenntnis nennen kann. Das kann sich ein Bühnenprofi auch mit noch so viel Methode nur schwer aneignen. In einem ähnlichen Milieu wie die Drei-Groschen-Oper sowie in derselben Epoche war einst die sowjetrussische Autorin Larissa Reisner unterwegs. Eine Auswahl ihrer Reportagen ist nun unter dem Titel 1924 eine Reise durch die Deutsche Republik erschienen. Hilmar Klute schreibt dazu in der Süddeutschen Zeitung: Man liest diese Skizzen, wie man heute Kohlezeichnungen von Käthe Kollwitz anschaut. Ein bisschen bedrückt von der Intensität der Anschauung, zugleich aber erleichtert über ihre zeitliche Entrücktheit. Etwas sarkastisch könnte man sagen, Reisners Sozialreportagen sind ein guter Beleg dafür, dass die Bundesrepublik von heute nicht Weimar ist. Reisners Miniaturen über die Medienrevolution der 20er Jahre zählt Klute zu den stärkeren Stücken des Bandes. Aber eine Karriere als wiederentdeckte Schriftstellerin werde Larissa Reisner wohl eher nicht hinlegen. Diese Frau scheint da zu sein, um in Legenden weiterzuleben, zitiert er ihren Zeitgenossen Josef Roth. So mag es stimmen, sekundiert Klute. Denn in ihren Texten wird sie es eher nicht tun.
Die Kulturpresseschau war das von Florian Werner. Eine gute Nacht.